Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Dezember 2024. Dominik Feusi und Markus Somm und der Erik Nussbaumer. Ja, bis vor kurzem Nationalratspräsident, Nationalrat Basel-Land, SP. Herzlich willkommen, Erik, dass du da bist.
Grüezi miteinander.
Das ist natürlich das Bern einfach spezial, weil wir schon so hohe Besuch haben. Da reden wir natürlich auch über Sachen, reden, die überhaupt nicht kontrovers sind, sondern wir reden einfach Eriks Wort geben und Erik kann dann sagen, wie er es sieht. Nein. Wir machen ganz normales Bern einfach machen, aber zuerst wichtige Aktion zum Nebelspalter, Dominik.
Ja, es ist immer noch Black Friday Week. Geht auf den Link, den ich unten dran verlinke. Geht profitieren von Sonderrabatt vom Nebelspalter-Kalender, damit ihr jeden Monat eine tolle Karikatur habt, um euch zu unterhalten. Es ist einfach das Leben besser, wenn man nicht bei dir lachen kann.
Gut, gehen wir zuerst schnell in die Aktualität. Das ist Budget. Budgetberatungen und so weiter. Es geht unter anderem um die Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe will man sparen, wobei sparen ist immer das falsche Wort. Es geht darum, wie viel Mehrausgaben man will nicht machen. Jetzt hat der Nationalrat beschlossen, 250 Millionen. Deine Partei, Erik, hätte lieber nur 40 Millionen gemacht. Was ist da deine Haltung? Warum habt ihr nicht wollen, da die Ausgabensteigerung nicht ein bisschen mehr abbremsen?
Ich glaube, im Kern ist am Schluss eine Diskussion zwischen Steigerung von Armeeausgaben und Kürzung von internationaler Zusammenarbeit. Und wir sind einfach überzeugt, dass die Schweiz in der internationalen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle muss spielen, weiterhin, um ihre Stellung auch in der Welt und in der Nachbarschaft, glaube ich, festigen, dass wir ein verlässlicher Partner sind. Und darum ist 250 Millionen, wie es der Bundesrat vorschlägt, ist zu viel.
Aber ist internationale Zusammenarbeit nicht heute auch eben eine starke Armee haben? Weil ich meine, für Europa ist es eigentlich wichtig, dass wir aufrüsten. Es macht keinen Sinn, wenn wir da mitten in Europa keine Armee haben. Alle anderen tun da auch viel Geld einsetzen. Das ist eigentlich auch ein Akt von der Solidarität, wenn wir dort aufrüsten.
Ja, selbstverständlich ist die Fragestellung auch eine wichtige Frage und da sollte man sich auch nicht daran verschliessen. Ich persönlich würde mich dem nicht verschliessen. Ich glaube, in der Sicherheitspolitik ist tatsächlich so, dass die Schweiz auch eine kooperative Leistung muss erbringen muss. Ich bin ein Gegner von denen, die sagen, wir müssen einfach ganz viel Geld ausgeben, damit wir sozusagen unseren Staat alleine können verteidigen können. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und da müssen wir das Mass finden. Und ich glaube, da hat es noch Spielraum gehabt. Wir haben ja im Vorfeld von dieser Debatte im Sommer auch Vorschläge gemacht, wie man vielleicht hätte ja können mit der Schuldenbremse ein bisschen anders umgehen. Das ist jetzt leider alles nicht gelungen. Und darum ist halt jetzt ein bisschen eine Grabenkampfstimmung da im Bundeshaus. Man ist relativ fix auf den Positionen. Und von daher ist es ein bisschen schade, dass man jetzt die Sommermonate nicht genutzt hat, um wirklich jetzt etwas Konstruktives zu machen, das das Spannungsfeld aufnimmt. Einerseits in Kooperation in der Sicherheitspolitik, aber auch ein verlässlicher Partner in der internationalen Zusammenarbeit.
Aber die SP sagt, droht ja am Schluss, das Budget abzulehnen, wenn es so kommt. Man ist jetzt immer noch auf Kurs Finanzkommission, knapp die Schuldenbremse einhalten. Ja, am Schluss lehnen die das einfach ab. Amerikanische Verhältnis, dank der SP.
Ja, ich glaube, am Schluss ist man natürlich immer gezwungen, den gesamten Prozess zu werten. Wie gesagt, im Sommer haben wir sehr konstruktive Vorschläge gemacht.
Nicht Schuldenbremse streichen.
Nicht Schuldenbremse streichen, sondern auch die Diskussion sorgfältig führen, inwieweit außerordentliche Ausgaben unser Budget jetzt auch zusätzlich belastet. Das hat man können miteinander diskutieren. Es hat sich dann ein bisschen zerhedert und am Schluss hat man nicht mehr so recht gewusst, wie kann man es jetzt noch lösen. Und jetzt ist es ein bisschen festgefahren, oder? Jetzt ist nur noch Armee rauf und wo kann man es holen? Internationale Zusammenarbeit und das ist eigentlich eine Blockierung schon in der Debatte und am Schluss muss man natürlich als Rot, als Fraktion, muss man entscheiden, auf welcher Seite stehen wir jetzt und dann wollen wir natürlich eine Message bringen und die Message heisst, die Schweiz tut sich selber am meisten schaden, wenn sie in der internationalen Zusammenarbeit so ein Signal aussendet.
Aber ich meine, die SP hat ja eigentlich in den letzten Jahren, vor allem wenn es um Sparen gegangen ist, beim Staat eben immer eigentlich die Armee genannt. Man hat für sicher noch ein paar andere Sachen genannt und so weiter, aber das ist eigentlich der Hauptpunkt. Das andere ist noch die Landwirtschaft, wo halt Leute daheim sind, die euch nicht so passen politisch. Aber letztlich ist doch jetzt einfach auch ein bisschen eine Frage von der Vernunft. Wir sehen alle, wir haben ein strukturelles Defizit im Bundeshaushalt, das sollten wir wegbringen. Richtig wäre, wenn alle ein bisschen beitragen. Und die SP, dunkt es mich, ehrlich gesagt, verhalten sich da sehr, sehr verantwortungslos. Einfach, ja komm, die anderen sollen doch sparen, wir wollen da nicht den Böhlimann spielen. Und dass man bei der Armee muss etwas machen, selbst wenn du sagst, es geht nicht um Landesverteidigung, aber selbst wenn wir jetzt, sagen wir jetzt, wir wären auf NATO-Kurs, hey, dann müssten wir unsere Armee massiv aufrüsten, weil bei NATO heisst es eigentlich 2% vom BIP. Da kann man noch sagen, als Schweizer Milizarmee ist das ein bisschen anders. Aber 1% müsste es auf jeden Fall sein, wenn wir uns würden, zum Beispiel der NATO anschliessen. Ist das nicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ambivalent, unkonsequent von der SP?
Ja, ich würde nicht so weit gehen mit dem unkonsequent. Also im Prinzip ist schon das Geschichtchen, wir haben ein strukturelles Defizit, das ist ja einfach so wie festgesetzt. Aber wir haben ja im einen Sommermonat, Herbstmonat, haben wir ja Möglichkeiten gehabt, zu diskutieren, wo wir mit den Politikern gehabt, die gesagt haben, vielleicht müssen wir auch auf der Einnahmeseite etwas machen. Und in dem Sinn haben wir ja das jetzt wie irgendwie ausblendet. Also jetzt auch in diesem Narrativ, das jetzt gerade du geschildert hast, ist ein strukturelles Defizit. Man kann gar nicht, wer jetzt nicht mehr reagiert, ist verantwortungslos. Ich glaube, in den Sommermonaten, Herbstmonaten haben wir eine bessere Diskussion gehabt, wo eben Finanzpolitik als ein Modell von Einnahmen und Ausgaben, Einnahmen- und Ausgabenpolitik geschildert worden ist, von verschiedenen Politikern, nicht nur von der SP. Leider haben wir uns nicht gefunden. Und darum bleibe ich an dem Punkt. Jetzt ist es halt in den Grabenkampf hineingelaufen. Aber saubere Finanzpolitik wäre natürlich genau der Vater vom Sommer aufzunehmen. Was ist außerordentliche Ausgabe? Was ist möglich auf der Einnahmenseite? Was ist möglich auf der Ausgabenseite? Und da müssen wir miteinander Balance finden. Und das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft.
Vielleicht noch eine Frage. Auf der bürgerlichen Seite gibt es viele, die der 13. AV-Rente zugestimmt haben, mit dem Argument, jetzt sind wir dran. Oder? Ihr gebt viel zu viel Geld ins Ausland aus. Jetzt wollen wir mal etwas. Und ich höre viel auf der bürgerlichen Seite, also wenn wir dann mit der Mehrwertsteuererhöhung für die 13. AV-Rente vor das Volk müssen und bei der Entwicklungshilfe nichts eingespart haben und auch sonst nichts eingespart haben, dann sind die gleichen, die damals ja gestimmt haben, lehnen die Mehrwertsteuererhöhung ab. Und dann haben wir einen Scherbenhaus.
Ja, ich will mit diesen Spielen von dann passiert das und dann wahrscheinlich hat das keine Chance und so, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Wir haben dort einen Volksentscheid gehabt bei der 13. AV. Rente, wo natürlich ist auch diskutiert wurde, ist das ein gescheiter Volksentscheid, wenn man nicht genau die Finanzierung geregelt hat. Aber so ist halt die Verfassungsbestimmung vorgeschlagen worden, mit einem demokratischen Recht, das das Land hervorgebracht hat. Und jetzt müssen wir miteinander einen Weg suchen, wie wir das machen können. Jetzt, ich tue mich demokratisch wieder nicht dem verschliessen, dass jemand sagt, ja, dann bringe ich halt den Vorschlag, wie wir die Finanzierung vor das Volk bringen. Aber am Schluss würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit, ja, dann werden wir dann aus Protesten so und so stimmen. Das sind jetzt nicht die Sachen. Ich probiere am Schluss Lösungen zu gestalten und die Lösungen müssen irgendwie können vertreten werden. Und wenn jemand findet, die Lösung kann man super vertreten, wenn man vor das Volk geht, ja, dann soll er es probieren.
Gut, das ist natürlich jetzt sehr elegant, alle Abgründe vom Referendum umschifft. Weil letztlich geht es ja immer um das. Und da weisst du auch in Bern, es geht immer darum, wir müssen Sachen referendumsfest machen. Und das ist natürlich ein wichtiges Argument. Geben wir jetzt noch mehr Geld ins Ausland? Und dann die Leute, wir wissen es, ein Drittel der SVP-Wähler haben wahrscheinlich in der 13. zugestimmt, auch etwa ein Drittel von der Mitte. Das sind alles Leute, die nicht zugestimmt haben, weil es dich so verehrt, sondern sie haben zugestimmt, weil sie der Meinung sind, ja eben, wir geben einfach ein bisschen viel Geld aus fürs Ausland. Aber vielleicht ja, jetzt, ja?
Darf ich nur ganz schnell, also es ist ja gar kein Problem, die Diskussion so zu führen. Also weil am Schluss müssen wir natürlich, wir sind verpflichtet, Lösungen skizzieren. Und ob die Lösungen in einer Etappe, in zwei Etappen, in drei Etappen und vielleicht in dritten Etappe dann sogar den Lösungsansatz wieder zerstört, das ist halt das Wesen von unserem demokratischen Meinungsbildungs- oder Willensbildungsprozess. Und von dort her muss man das nicht jedes Mal so aufhängen. Einmal haben wir entschieden und dann wird es nachher kompliziert. Manchmal entstehen in der Schweiz auch Lösungen, weil wir zwei, dreimal darüber abstimmen.
Ist noch lustig. Markus, ist noch lustig. Du bist jetzt immer noch wahnsinnig staatsmännisch, obwohl du seit Montag nicht mehr Nationalratspräsident gewesen bist. Und obwohl du Montag eine Rede gehalten hast, deine Abschiedsrede als Nationalratspräsident. Also ich habe sie noch mal gelesen. Entschuldigung, du hast deine persönliche Meinung zum EU-Dossier über die dem Amt geschuldete Zurückhaltung gestellt. Du hast gesagt, du hast Kompass-Initiative kritisiert, so en passant. Das haben natürlich viele gut gefunden, die deiner Meinung sind. Aber das hättest du nicht sollen machen, Erik.
Ja, also die Schlussrede war pointiert, die war politisch, da bin ich ohne Zweifel deiner Meinung. Aber es ist überhaupt nicht so gewesen, dass ich etwas meine persönliche Meinung über das gesetzt habe. Es ist ja darum gegangen, was haben wir in diesem Jahr gemacht? Wir haben 58 Vorlagen beschlossen und ich habe ausgeführt, dass von diesen 58 Vorlagen eine Vorlage ins Referendum gezogen worden ist. Daraus habe ich abgeleitet, dass eigentlich wir einen guten Job gemacht haben als Parlament. Das habe ich also sehr lobend erwähnt.
Kann man so argumentieren, ja.
Ja, das war der Anfang der Rede gewesen. Nachher habe ich den Bogen gespannt zu der Frage, was haben wir dieses Jahr gefeiert, nämlich 150 Jahre Referendum. Und dann habe ich ein bisschen Ausführungen gemacht, wie ich das fakultative Referendum sehe. Und dann habe ich den Satz gemacht, jawohl, nicht in jedem Kompass ist mehr Demokratie. Und ich glaube, das ist eine faktenbasierte Aussage.
Natürlich.
Du hast faktisch probiert, ständig mehr abzuschiessen, oder?
Nein, das fakultative Referendum, habe ich gesagt, ist eine gute Sache. Und nicht jeder, der einen Kompass sagt, will mehr Demokratie. Ich meine, die Volksinitiative, die ja noch nicht steht, die haben ja nicht das Ziel, die wollen ja etwas verhindern. Die wollen ja nicht das Referendum verbessern. Die wollen, sagen wir ja, lesen in diesen Broschüren. Wir machen die Initiative, weil wir etwas verhindern wollen und nicht, weil sie staatspolitisch
jetzt etwas... Steht das?
Ja. Nein, sie wollen etwas retten.
Weil sie staatspolitisch etwas verbessern wollen. Das ist also sehr...
Du willst...
Eindruckt, wie wir das miteinander versuchen mit einer Lupe.
Sie wollen etwas retten, was du jetzt vorher gelobt hast, nämlich die direkte Demokratie, wo nämlich genau, was du vorher gesagt hast, die 58 Vorlagen, die sind ja deswegen gute Vorlagen, weil das Parlament alles gemacht hat, dass eben das Volk nicht das Referendum ergreift. Das ist ja ein bisschen der Sinn von der direkten Demokratie, dass im Prinzip das letzte Vetorecht vom Volk soll dazu führen, dass wir eben gute Vorlagen machen, also Gesetze, die gut abgestützt sind, wo alle einverstanden sind, wo dann auch funktionieren, ist einer der wichtigsten Standortvorteile auch von unserem Land. Und Kompass wird ja nichts anderes, als dass das System weiterhin funktioniert. Weil wenn wir einen Rahmenvertrag unterschreiben oder Rahmenvertrag 2 und so weiter, dann gibt es sehr viele Vorlagen, wo wir diesen Spielraum nicht mehr haben. Du kannst ein Referendum ergreifen, aber das nützt nichts, weil es gibt nachher Strafmaßnahmen von der EU im imperialen Brüssel.
Also das ist jetzt wieder so eine Geschichte von Markus Somm. Also ich will jetzt noch sagen, was ich gesagt habe. Und man kann ja das noch lesen im amtlichen Bulletin. Ich habe das fakultative Referendum verteidigt. Eben. Auch auf allen Staatsverträgen. Auf allen Staatsverträgen. Ich habe gesagt, das ist ein wichtiges Instrument. Wir sind uns bewusst. Und ich habe gesagt, das wird auch so bleiben. Und ich bin felsenfest überzeugt, mit allem, was bis jetzt verhandelt worden ist mit der EU, wird jeder Staatsvertrag, sagt das ein Stromabkommen, sagt das ein Lebensmittelsicherheitsabkommen, sagt das ein Update, eine Aufdatierung von einem bestehenden Abkommen, das wird am Schluss die letzten Ziele heisst, dieser Staatsvertrag oder dieser Vertrag untersteht dem fakultativen Referendum, weil er eine rechtssetzende Dimension hat.
Wenn wir Nein sagen, kann der Vertragspartner Ausgleichsmaßnahmen ergreifen, wo nicht einmal definiert ist, was das ist. Das ist nicht mehr direkte Demokratie. Das ist eine Abschaffung von der direkten Demokratie. Und deshalb finde ich es lustig, dass du sagst, sie wollen etwas verhindern, sie wollen etwas retten.
Also jetzt muss ich da etwas sagen. Also der Punkt ist ja, das Geschichtli, wo jetzt hier geschildert wird, ist ja quasi... Wir immer entscheiden, genau wissen wir, wie die Zukunft wird sich weiterentwickeln. Und das weiss man ja nie. Wir sagen manchmal Ja und Nein und wir wissen nicht in 5 Jahren, ob das noch ein guter Entscheid war. Und jetzt bei diesen konkreten Verträgen ist es so, dass früher hat die EU uns einen Vertrag angeboten, wo wir ja wissen, Schengen-Dublin, wo auch so einen Quasi-Automatismus haben, wo man am Schluss fast den Vertrag opfern muss, wenn man Nein sagt. Und jetzt ist man in einer anderen Phase, nämlich in einer Phase, ihr könnt die innerdemokratischen Entscheidungswege alle beschreiten. Und am Schluss schauen wir dann aber, ob der Vertrag noch so ist, wie wir ihn angedacht haben, nämlich das homogene Binnenmarktrecht umzusetzen. Und sonst müssen wir halt miteinander über Ausgleichsmaßnahmen regeln. Und dann kommt der Punkt, nein, nicht einfach nur jetzt sagen, es ist nicht so. Der Punkt ist, die Ausgleichsmaßnahmen-Diskussion.
Erik, die Ausgleichsmaßnahmen kann die EU ergreifen, nicht mehr. Wir können nicht diskutieren miteinander, das ist nicht wahr.
Nein, die Vertragsparteien, die miteinander abmachen, ob der Vertrag, den man miteinander abgeschlossen hat, noch das Binnenmarkt, die sogenannte Homogenität vom Binnenmarkt verletzt. Wenn sie der Meinung sind, dann findet man sich vielleicht sogar politisch. Also wir sind ja alles Politiker. Und wir, heute kann man sich nicht finden, weil die eine Seite sagt, wir machen gar nichts und dann ist es blockiert. Und das ist eben das Gute daran. Es wird nachher eine Diskussion geben, es wird nachher vielleicht Ausgleichsmaßnahmen geben. Wenn wir nicht zufrieden sind, jetzt kommt es wieder. Wenn wir nicht zufrieden sind, können wir sie vor Gericht ziehen. könnt mit ihnen sagen, das ist gar nicht verhältnismäßig, was ihr da macht, das geht gar nicht. Ihr verletzt jetzt wirklich Treu und Glauben von diesem Vertrag. Und dann ist wieder eine andere Situation. Ich finde, das ist total im Einklang mit unseren direktdemokratischen Instrumenten. Und was Kompass will, ist ja eigentlich sagen, wir müssen das alles jetzt zerstören, weil Kompass sagt in der Verfassung, in Zukunft, wenn es sogenannte wichtige Bestimmungen hat im Staatsvertrag, dann müssen wir dann irgendwie ein anderes Referendum machen. Und ich sage, das ist eben nicht mehr Demokratie. Das ist nur Verhinderungsdemokratie. Ja. Demokratie ist, wenn ich sage, das Parlament hat entschieden, und du bist doch ein Freund von Herrn Escher. Der Herr Escher hat das dann zumal genau so gesagt. Wenn die beiden Räte entschieden haben, wenn die beiden Räte entschieden haben, dann ist es gut. Und dann haben wir später noch gesagt, im Gegensatz zum Herrn Escher, wir machen jetzt trotzdem das fakultative Referendum.
Ja, aber das ist
und das ist wunderbar. Und das habe ich verteidigt das ganze Jahr, im ganzen Ausland erklärt und alles und so ist es.
Erik, der Alfred Escher hat eine Auffassung gehabt von der direkten Demokratie, etwa ähnlich wie die Ursula von der Leyen. Das ist jetzt ganz ein schlechtes Beispiel.
Ja, Alfred Escher hätte es nie wollen.
Und du als Baselbieter solltest wissen,
du hast demokratische
Bewegung im Baselland ist ganz stark gewesen. Und das war gegen Alfred Escher gewesen, in Zürich sowieso, aber eben auch im Baselland. Ganz schlecht, den darfst du nicht mehr bringen.
Ich wollte nur sagen, weil du immerhin so lobst, wie er noch etwas gemacht hat für das
Land. Er ist gut, aber nicht was Demokratie betrifft.
Also gut,
aber darf ich schnell etwas sagen? Nee, komm, wir gehen noch einmal zurück auf Nationalratspräsidium. Weil über das Rahmenabkommen, oder wie man denn das nennt, ich weiss es immer noch nicht, wie man es nennen soll, können wir noch tausendmal diskutieren und das mache ich auch gern. Aber eigentlich finde ich jetzt, es ist Zeit für einen Rückblick noch. Ich meine, das Jahr ist jetzt vorbei. Du bist erst wenige Tage nicht mehr Präsident vom Nationalrat. Oberste, höchste Schweizer heisst das. Jetzt sag mal, wie war das einfach für dich gewesen?
Also die Leute haben immer an mich gefragt, was ist das Highlight gewesen, und dem habe ich mich ein bisschen verweigert.
Das finde ich gut.
Ich glaube auch, das ganze Jahr ist gut und schön gewesen, wenn ich das in einfachen Wörtern muss beschreiben. Ich habe ja das Motto gehabt, auch ein bisschen Grenzen überschreiten, Horizonterweiterung, und ich habe noch, obwohl ich schon sehr lange in der Politik bin, haben mir die internationalen Begegnungen sind wirklich hochinteressant gewesen. Ich habe auch gemerkt in diesen Gesprächen, dass es sehr wichtig ist, dass man die Fragen, die jetzt Europa beschäftigt, wie verhaltet sich Schweiz als neutrales Land, können Sie mir das nochmal erklären mit Ihrer direkten Demokratie und können Sie mir nochmal überhaupt erklären, wie das in Ihrem Land funktioniert ohne Koalitionsvertrag, dass das nochmal eine spezielle Challenge war, ist, dass in jedem speziellen internationalen Kontext nochmal gut können darzulegen, dass die Leute auch das Gefühl haben, okay, jetzt verstand ich es ein Stückchen besser, weil ich finde, am Schluss ist eine wichtige Aufgabe, die Schweiz zu repräsentieren und dass man die Schweiz besser versteht, wie unsere Politik abläuft. Und das habe ich sehr gerne gemacht und das war eine super schöne Erfahrung gewesen.
Wie hast du das, also ist das vor allem in Europa gewesen oder noch weiter weg? Also und du hast richtig müssen, bist ein bisschen patriotischer Botschafter geworden?
Also...
Was hast du zur Neutralität?
Ich glaube, ich bin patriotischer Botschafter geworden. Ja. Das würde ich so sagen. Weil man, wenn man das immer wieder muss erklären muss und aus der Aktualität, das ist ja auch noch die Kriegsmaterial wieder ausfuhr, spielt auch noch drin.
Anfang das Jahr,
beschäftigt,
glaube ich,
ja. Die Europäer hat das sehr beschäftigt. Dann merkt man, jetzt muss ich es auf den Punkt bringen. Und in dem Sinn, ja, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber eigentlich habe ich unser Land noch fast ein bisschen lieber bekommen in diesem Jahr, weil ich das haben müssen, so explizit können darlegen. Und wie ich gemerkt habe, wie das einfach ein gut funktionierendes System ist. Und wenn man dann merkt, wie die anderen anstehen, weil sie jetzt gerade keinen Koalitionsvertrag herbringen und ich dann muss sagen, wissen Sie, bei uns funktioniert das zauberhaft, oder? Wir machen zwar keinen Koalitionsvertrag, aber wahrscheinlich ist das Geheimnis von unserem Land, dass wir keinen so einen Vertrag mitmachen. Dafür haben wir eben die Referendumsmöglichkeit, wo die Korrektur macht und so. Das sind schöne Momente gewesen für mich. Wo ich gemerkt habe, das ist jetzt noch eine weitere Dimension von meiner politischen Tätigkeit, die ich so in dieser Intensität sonst nicht gehabt hätte.
Jetzt hast du ja wahnsinnig viele, eben vor allem auch Politiker getroffen, natürlich nicht nur, aber viele Politiker.
Ich bin auch Politiker.
Eben ja, aber eben. Ich meine, ist ja interessant, mal Politiker in anderen Ländern. Sind das grosse Unterschiede oder hat man das Gefühl, ja nein, wir sind eigentlich ähnlich? Was war da die Erfahrung gewesen?
An den internationalen Konferenzen, soweit ich da war, sind wir schon sehr schlicht aufgestellt. Das ist auch gut so. Wir gehen da mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter von der Parlamentsdienst und das ist es dort. Und bei den anderen hat man auch das Gefühl, ja, Das Ratspräsidium kommt schon mit 5 Mitarbeitenden noch 2 Security hinten dran. Ja, das ist ja manchmal ein bisschen anders. Und ich habe das eigentlich, die Bescheidenheit hat mir eigentlich gefallen, weil am Schluss in der Politik ist es ja nicht, wie viele Berater sind noch nebendran und Unterstützer, sondern wie viel kann ich von meiner Persönlichkeit überbringen. Und ich glaube, das ist mir recht gut gelungen, weil ich glaube, am Schluss lebt die Politik von persönlichen Begegnungen und von jemandem, der am anderen etwas kann, ein Argument darlegen und die andere Seite findet, das ist jetzt ein interessanter Gesprächspartner und da kann vielleicht etwas entstehen.
Sag etwas zur Neutralität, nimmt mich noch Wunder. Weißt, irgendwie, Neutralität ist ja immer dann ein schwieriges Konzept, wenn es irgendwo Krieg gibt. Oder? Wenn Frieden ist, ist Neutralität kein Problem.
Was
hast du damit bekommen?
Also ich glaube, dass der Moment von dieser Bürgerstock-Plattform, das ist wichtig gewesen. Es hat nachher wirklich sehr schnell gekehrt. Die Leute haben vielmal Danke gesagt für die Möglichkeit, die die Schweiz da geboten hat. Es ist überhaupt nicht irgendwie...
Es ist ja nichts rausgekommen.
Nein, eben, es ist eben nicht darum gegangen, dass sie gesagt haben, es ist zwar nichts rausgekommen, aber dass die Schweiz die Dialogplattform geschafft hat in relativ kurzer Zeit und die Schweiz gesagt hat, hört, wir haben die Lösung auch nicht, wir wissen auch nicht genau, wie weiter, aber wir wollen wenigstens als neutrales Land einen Ort schaffen, wo wir darüber schwätzen können und wo wir schauen können, wie es weitergehen könnte.
Ohne draussen.
Das ist ein Element. Aber das ist ja, in selben Zeitpunkt ist das wahrscheinlich das gewesen, was möglich war, damit etwas zustande gekommen ist. Und ich habe einfach jetzt gemerkt, in der Neutralität ist dann nicht mehr, zum Beispiel die Frage von der Wiederausfuhr von Kriegsmaterial ist dann weg gewesen. Weil dann haben sie nachher gesagt, das ist super gewesen, dass ihr das gemacht habt. Und auch jetzt in der Schlussphase, es ist niemand mehr gekommen im Sinn von, also wir sind schon ein schwieriges Land, weil ihr die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial so restriktiv gelöst habt, wo weit über das Neutralitätsverständnis ausgeht. Das war kein Thema mehr gewesen. Und das habe ich interessant gefunden, dass wenn die Schweiz konkrete Leistungen erbringt, die in dem Verständnis von der Neutralität sind, zum Beispiel Plattform schaffen für so Austausch oder irgendwie im UNO-Sicherheitsrat sind wir das ja auch gesehen, mitschaffen, wo es darum geht, Dialogmöglichkeiten zu schaffen, das wird sehr geschätzt von den anderen Ländern.
Sag mal, du bist ja jetzt auf eine Art wirklich der parlamentarische Außenminister gewesen, ein Jahr lang, oder? Das ist jetzt, die Nationalratspräsidenten haben das früher nicht so viel gemacht, aber jetzt ist man fast ein bisschen ein zweiter Außenminister. Jetzt ist das ein ganz entscheidendes Jahr gewesen. Wir haben Krieg in Russland nach wie vor, wir haben Krieg im Nahen Osten, wir haben einen neuen Präsidenten in Amerika. Jetzt mit deinem Hintergrund, du bist das ganze Jahr mit vielen Leuten international zusammengekommen. Wie beurteilst du die Welt? Bist du pessimistisch? Bist du optimistisch? Was würdest du jetzt sagen zu deinen Kindern? Wie ist der Zustand von der Welt?
Also, wenn ich es nur auf die zwei Begriffe, optimistisch und pessimistisch, jetzt müsste reduzieren, dann wäre ich im Moment schon eher auf der pessimistischen Seite. Ist nicht ganz so klar, wie das alles sich weiterentwickelt. Es ist sicher nicht mehr die Geschichte, die ich jetzt als die letzten 30 Jahre erlebt habe, wo man vom blühenden Multilateralismus, wo man miteinander schlagen konnte und alle haben im Multilateralismus auch noch ein bisschen etwas rausholen können und alle sind zufrieden gewesen. Jetzt gibt es viel stärkere Polaritäten und viel mehr grosse Mächte probieren jetzt irgendwie sich zu positionieren. Und kombiniert mit einem Kriegselement, das noch drin spielt, ist das nicht so einfach zu sehen, wie das jetzt positiv oder glückhaft einfach so weitergeht. Ich weiß jetzt noch nicht, aber darum finde ich so wichtig, dass die Schweiz die Möglichkeiten ermöglicht, dass man miteinander schnurren kann, dass man miteinander Lösungen skizzieren kann, dass man vielleicht erste Türen aufstossen kann. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe in dieser schwierigen Situation. Und am meisten, das ist natürlich in unserem Interesse, je friedlicher und je ausgeglichener das wieder hergebracht kann werden, umso besser ist es wirklich für unseren Standort und für unsere Volkswirtschaft. Das habe ich ja auch in meiner Schlussrede gesagt, oder? Was ich auch gemacht habe, ist natürlich, wenn die Gäste in die Schweiz kommen, aus diesen schwierigen Gebieten, mag man darüber diskutieren wollen, aber der Stefantschuk hat sich ja am Parlament gestellt, hier in der Schweiz.
Das ist der ukrainische Parlamentspräsident, gell?
Genau, der ukrainische Parlamentspräsident. Ein paar haben das kritisiert, aber ich finde das zum Beispiel eine Errungenschaft, die wir sollten als Parlament hochhalten, wenn wir schon so die Möglichkeit haben, so Leute einzuladen und sie kommen mit Parlamentsdelegationen, sollten wir auch für das Parlament eine Stunde öffnen und sagen, ich wollte jetzt zusammen Fragen stellen. Ich habe eigentlich den polnischen Ratspräsident ist auch noch vorgesehen, dass ich habe den mal getroffen und der hat mir dann erzählt, wie sicherheitspolitische Diskussion in ihrem Land läuft. Und da wäre ich eigentlich auch bereit gewesen, mit Schweizer Politikerinnen und Politikern stundenlang Fragen und Antworten zu machen. Und das ist jetzt für mich noch eine wichtige Erkenntnis gewesen. Sonst sind die Parlamentspräsidenten sind immer so alleine gereist und sind irgendwie ins Ausland gegangen. Und wenn man da in die Schweizer Delegation kommt, geht man ins Bellevue, geht zu Nacht essen. Und das ist dann gewesen. Und ich finde eigentlich, man sollte das ein bisschen auch eine stärkere Dimension von Dialog ermöglichen. Und ich hoffe, dass das meine Nachfolgerinnen und meine Nachfolger dann auch machen.
Wir sind ja etwa gleich alt. Hast du das Gefühl, das ist jetzt die schwierigste Zeit, also jetzt mal einfach geopolitisch weltweit gesagt, wo du erlebst und erleben wir auch eine neue Epoche, wissen wir nicht, wie es genau weitergeht. Und hast du das Gefühl stärker gehabt, als jetzt sagen wir vor 10 Jahren?
Also ich glaube schon, also ich bin ja nicht so Spezialist für Geopolitik oder so, mache ein bisschen schweizerische Außenpolitik.
EU-Politik.
Und, ja, und mit dem Schwerpunkt Europa. Nein, aber wenn ich es jetzt probiere zu verstehen als 20-Jähriger, dann bin ich 1980 Friedensbewegung, wir schaffen das, dann 89 Ende doch ein bisschen vom Kalten Krieg und Öffnung Richtung Osten. Dann habe ich schon eine Zeit jetzt erlebt, seitdem, wo dann Friedensdividende, Multilateralismus, komm, wir machen eine Weltordnung regelbasiert und alle sollen können partizipieren, dass es positiv sich entwickelt. Und eigentlich mit dem Ausbruch von dem Krieg in der Ukraine hat sich schon etwas verändert, was ich so nicht mehr auf dem Radar hatte. Ich habe ja in einem Interview mal gesagt, als junger Mann und als junger Politiker bin ich sehr pazifistisch gewesen und würde heute das doch einiges korrigieren. Darum habe ich vorher auch bei dieser Diskussion ums Budget, finde ich schon, also man muss dort eine neue Balance finden zwischen sicherheitspolitischen Anforderungen und internationaler Zusammenarbeit. Aber ja, wenn du mich fragst, für mich jetzt persönlich, geopolitisch, wie geht die Welt weiter, ist es eine von der schwierigsten Phasen in meiner politischen Laufbahn.
Und wirtschaftlich, also das finde ich auch noch verrückt, das kommt noch dazu. Also wir haben Deutschland, wo Zehntausende von Leuten entlassen werden, weil es nicht mehr funktioniert, die Industrie. Frankreich ist nicht so schlecht zu Weg, dort ist mehr politisch seit gestern Abend ein grosses Problem. Generell Europa ist ökonomisch nicht gut unterwegs. Man muss nur die Hälfte vom Draghi Report lesen, oder? Ich meine, und dann hat man immer noch Anspruch, der Kontinent, der soll wie eine dritte Kraft sein auf dieser Welt. Ich glaube einfach nicht mehr dran. Ich glaube, Europa ist besser dran, wenn wir uns einfach zusammen mit den USA, mit Kanada, mit ein paar anderen vernünftigen Staaten einfach zu dem Westen, dem Ort der freien, offenen Gesellschaft definieren und da nicht irgendwie das Gefühl haben, wir müssen einen eigenen Zug fahren.
Ich glaube nicht einmal, dass die Europäer das so machen wollen, einen eigenen Zug fahren. Sie sind einfach vielleicht im Klimaschutz und dann eine Herausforderung, wo Europa so ein bisschen der Green Kontinent werden. Das ist eine Ambition, die sie immer jetzt in der Kommission hatten. Und von dort her ist das etwas, was ich eigentlich sehr gut finde. Ich glaube, das ist immer noch wissenschaftlich basiert, dass wir da im globalen Klimaschutz noch ein bisschen einen zulegen sollten. Und sonst glaube ich schon, sollten die Europäer schauen. Also Europa ist ja ein sehr eigener Weg, wie Gret Haller mal geschrieben hat. Nationalstaaten sind noch und doch tun sie kooperieren und sie probieren irgendwie die EU, die ihr amigs kritisieren, da am Laufen zu halten und schauen, ob man mit dem etwas machen kann. Und ich finde, das ist eigentlich immer noch ein guter Ansatz. Und sie probieren ihren Binnenmarkt und ihre Grösse vom Markt probieren sie im Weltgeschehen einzusetzen. Dass man da auch mit den USA muss kooperieren und dass man da auch muss Verbündete haben, das scheint mir klar. Und das sollte man nicht irgendwie einfach ausklammern und so tun, wie wir sind selber genug stark. Das ist ja schon in unserem Land falsch, dass die immer sagen, wir sind selber genug stark, wir gehen es ganz allein und wir werden alle anderen schlagen, das wird nicht funktionieren.
Vielleicht noch ein letztes Wort, das auch ein bisschen zu der Schweiz, du als Nationalratspräsident. Wie hast du die Schweiz jetzt erlebt mit den Augen vom Nationalratspräsidenten? Hast du noch neue Sachen? Ich meine, du bist eben ein langjähriger Politiker, dich kann man nicht mehr überraschen, aber hast du noch richtig Sachen neu gelernt über das Land, weil du bist jetzt in einer neuen Position durch das Land gegangen?
Also, wenn ich es jetzt nur auf den Parlamentsbetrieb reduziere, weil mich sonst wird es ein bisschen zu lang, dann merkt man schon, dass der Nationalrat ist schon sehr stark reglementiert. Und das Parlament ist sehr, ja, also eine Redezeitbeschränkung und so. Und wenn eine Fraktion sagt, wir wollen eine außerordentliche Debatte zu diesem Thema, dann sagen andere Fraktionen, ja komm, dann machen wir es in der Kategorie mit der Redezeitbeschränkung so und so viel. Und wir sagen am liebsten gar nichts mehr, weil wir wollen ja gar nicht, wir wollen ja über das gar nicht reden. Und das finde ich eigentlich jetzt, wenn ich es vom Stuhl vom Präsidenten angeschaut habe, habe ich gefunden, ja, da müssten wir mal miteinander reden und das ein bisschen zu Boden reden.
Mehr Zeit haben
eigentlich das. Müsste man sagen, los, so Grundsatzdebatten sind möglich sein. Aber es sollte vielleicht nicht immer nur Migrationsdebatte sein. Aber man könnte ja mal so eine geopolitische, außerordentliche Session machen, wo Fraktionen eben können sagen, wie sehen sie die Schweiz in diesem geopolitischen Kontext? Und einander auch ein bisschen zulassen und ein bisschen den eigenen Horizont erweitern. Vielleicht kann man ja immer, das ist ja eine alte Weisheit, vielleicht kann man in der anderen politischen Weltanschauung auch noch ein Fünkchen entdecken, wo man etwas lernen kann. Und das finde ich eigentlich schade im Nationalrat, dass wir das fast ein bisschen verloren haben und ein bisschen alle konzentrieren sich auf die nächste Abstimmungskampagne, oder? Also ich habe zwei, drei Mal gesagt im Laufe des Jahres, ja, wir sind von einer Konkordanzdemokratie ein bisschen auf dem Weg zu einer Kampagnendemokratie. Und das würde ich jetzt so ein bisschen sagen, das ist vielleicht nicht gut, auch wenn alle das inzwischen vom Handwerk her sehr gut können und die es nicht gut können, die verlieren.
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar, du bist jetzt wahnsinnig staatsmännisch, auch erwachsen, oder? Und ich meine, du weißt genau, in deiner Partei hat es spätpubertierende Berufspolitiker, die nur Klamauk machen. Das ist tragisch für die SP auch. Also sag einmal, wie du das siehst und tu doch dich ein bisschen zur Vernunft rufen mit deiner Altersweisheit.
Ich glaube eben nicht, dass ich das machen muss, wegen der Altersweisheit. Aber wir alle wissen ja, wir alle drei, die schon älter sind, du bist die Jüngste,
glaube ich. Ja, ich glaube.
Also natürlich, jede Weltanschauung wandelt sich, jede Art, wie man politisiert, wandelt sich. Und wahrscheinlich ist das schon so, wie du sagst, dass ich über all die Jahre von meiner politischen Tätigkeit vielleicht alles ein bisschen anders heute sehe, ein bisschen leicht differenzierter und sorgfältiger. Aber ich würde darum nicht anderen, die jünger sind, irgendwie spätpubertär anhängen, sonst würde ich nicht machen. Aber ich würde sie einladen, die Dimension, die wir jetzt miteinander reflektieren, dass sie die auch entdecken könnten. Gestern hat mir jemand von der Wirtschaft gesagt, ja, wir haben nicht einmal mehr den Austausch mit der Parteispitze. Das habe ich heute Morgen mit der Parteispitze gesagt und meine Parteispitze gesagt, das darf eigentlich nicht sein und probiert jetzt das wieder aufzunehmen. Und von dort her verstand ich mich auch als irgendein Vertreter von einer stolzen Sozialdemokratie, wo probiert, dass die Brücke nicht abbrechen und dass wir miteinander für das Land gute Lösungen finden, die sozial sind, die ökologisch sind, die das Land als Standort weiterbringen.
Genau, und das ist doch jetzt ein gutes Schlusswort, wo wir uns alle darauf einigen können. Erik Nussbaum, danke vielmals, dass du vorbeikommen bist. Ich finde, du bist ein guter Nationalratspräsident gewesen. Also wirklich, muss ich sagen, gratulieren.
Und inklusive von dem her, Schlussrede.
Ja, inklusive der Schlussrede. Ich bin da ein bisschen weniger heikel. Ich finde, ich tue ja auch als Journalist ab und zu politisch Stellung nehmen, was die Leute auch überrascht. Nein, ich bin da nicht so empfindlich. Nein, aber letztlich ist ja schon wichtig, und ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal auch miteinander besprochen. Es ist eine Leidenschaft für das Land, es ist eine Leidenschaft für die Politik in dem Land, und das Land ist eines der politischsten Länder überhaupt von der Weltgeschichte. Das muss man einfach mal sagen. Es ist lässig, da Politik zu machen oder zu beobachten, so wie wir. Und von dem her schätze ich das sehr, dass du da bist. Wünsche dir eine gute Zeit, auch eine gute Zeit wieder als Nationalrat im Schützengraben oder in der Kampagne, je nachdem. In dem Sinn, danke vielmals. Das war es, Bern einfach spezial mit dem Erik Nussbaumer, gewesener Nationalratspräsident aus dem Basel-Land, Nationalrat von der SP. Und das war es, Dominik Feusier, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das solltet ihr auch machen. Und zweitens, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr in eurer Schlussrede euren politischen Positionen ein bisschen nachgänzt. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch